Schuss vorm Buch.
Nie gut genug. Der Zoom-Killer.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. War das gut?
Ich würde sagen, das war nahezu perfekt.
Also es war gut genug, würdest du sagen?
In meinem neuen Leben, ja, war es gut genug.
In deinem neuen Leben, okay. Wir beschäftigen uns heute mit
Thomas Curran, Nie gut genug, die fatalen Folgen des Perfektionismus und wie wir uns vom Selbstoptimierungsdruck befreien können.
Ich halte dagegen mit Chris Meyer, der hat 3 Krimis geschrieben, der Zoom-Killer, der Follower und der Blutkünstler. Ich habe sie alle 3 gelesen. Und was das mit nie gut genug zu tun haben, das erfahren Sie nach einer kurzen Werbepause. Haben wir Werbung?
Für was sollen wir Werbung machen?
Ja, für irgendwas, was gut genug ist.
Ah.
Gibt es eine Werbung mit?
Ich würde sagen, wir lassen die Werbung einfach mal gut sein, denn die Werbung ist nie gut genug. Die Werbung macht schlimme Dinge mit uns, wie wir auch gleich erfahren werden. Ich würde nur mal ganz kurz für all unsere neuen Hörer und Hörerinnen sagen, wir sind ein relativ ungewöhnlicher Literaturpodcast, denn wir versuchen oftmals, was mit Perfektionismus zu tun hat, in Konkurrenz zu treten, und zwar deine Bücher versus meine Bücher zu einem Oberthema. Und das Oberthema heute ist nie gut genug und wie sich dann...
Also ist das Thema heute nie gut genug oder ist das Thema heute nie gut genug? Da muss man unterscheiden. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh mein Gott, jetzt wird nachher wieder eine Folge von einem Gedankensturm über mich herbrechen. Aber nee, ich bin ja, seit neuestem bin ich ja gut genug.
Ja, okay. Also wir betteln uns nicht, aber wir versuchen, dass 2 Bücher zu einem Oberthema passen und wir reden drüber.
Ja, das Spannende finde ich ja immer, wenn man sich 2 Bücher zu einem Thema aussucht, dann passt es manchmal. Manchmal passt es überhaupt nicht. Es gibt, glaube ich, einfach immer sehr spannenden Gesprächsstoff, wenn man vielleicht auch von 2 Enden kommt. Ich meine, du hast jetzt ein Buch über Serienkiller dabei und ich will noch nicht mal sagen, dass das ein Selbsthilfebuch ist. Also ich glaube, für den Autoren Thomas Curran, der ist Professor an irgendeiner, nicht Elite-Universität, aber oder vielleicht doch, ich kann gleich nochmal gucken. Spielt aber seit neuestem auch keine Rolle mehr, ob Elite-Universität oder nicht. Ist Assistant Professor am Department of Psychological and Behavior Science in London School of Economics. Also doch was Renommiertes.
Ist es was Renommiertes?
Ja.
Okay. Jetzt kann man natürlich...
Das sage ich jetzt einfach mal so mit meinem ganz neuen Selbstbewusstsein.
Achso, ja gut, auf jeden Fall.
Nachher werde ich 18 Stunden drüber grübeln, ob das auch richtig war, ob ich es richtig stellen muss, ob ich mich perfekt verhalten habe und...
werde ich nicht.
Ja, das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen uns. Deswegen finde ich auch diese Ansätze, die ich hier gelesen habe, quasi mein Modell mit deinem Modell, was jetzt nichts mit unseren Büchern direkt zu tun hat, zu vergleichen.
Da stellst du mir jetzt Serienkiller-Ambitionen.
Ja.
Jetzt mag sich ja der ein oder andere Zuhörende fragen, warum eine Art Selbsthilfebuch zum Thema nicht gut genug oder nie gut genug mit Serienkillern zu tun haben. Ich bin drauf gekommen, als du mir erzählt hast, dass du dieses Buch liest und wir daraus eine Folge machen sollten. Und ich überlegt habe, ja, kann man jetzt noch ein Selbsthilfebuch oder ein ähnliches psychologisches Buch, wäre ja irgendwie wahrscheinlich langweilig.
Ich möchte es ungern als Selbsthilfebuch bezeichnen. Er hatte eine wissenschaftliche Arbeit quasi über Perfektionismus geschrieben. Sprich, er erklärt, was ist Perfektionismus, wo kommt es her, wo treten wir in Fallen, was können wir vielleicht tun, aber nicht im Sinne von Schritt 1 macht das und das, sondern eher so, man fühlt sich relativ oft in den Kapiteln, also ich habe mich ertappt gefühlt und dachte so, oh mein Gott, man kann es natürlich auch nicht 1:1 übernehmen oder sagen, das ist jetzt wahr, was der sagt, aber er stellt auf jeden Fall super spannende Zusammenhänge her, wo ich sagen würde, das Buch ist für, du musst es unbedingt lesen und es ist für eine breite Masse interessant, weil es geht darüber, ich sag mal, fangen wir mal bei Eltern an. Wie trete ich vielleicht in die Helikopterelternfalle? Was kann ich da falsch machen? Was kann ich vermeiden? Warum ist so ein Bildungssystem in Finnland vielleicht genauso erfolgreich, obwohl es gar keine Noten gibt? Über warum sind so viele Studierende heute geplagt von Ängsten, Depressionen? Was passiert da alles im Vorfeld? über was läuft überhaupt im Bereich Nachhaltigkeit oder politischem System falsch. Also dieses Buch, ich habe irgendwie was ganz anderes erwartet. Es hat mir eine Freundin gegeben, Grüße raus an Margit, und hat gesagt, ich soll es auf jeden Fall mal lesen. Und ich dachte, es geht mehr darum, wenn man halt Tendenzen hat, Dinge perfekt zu machen, sprich über den Anspruch, dass das Ding vielleicht überhaupt in Anspruch nimmt, hinaus zu performen. Was steckt dahinter? Warum macht man das überhaupt? Also er sagt, du machst es eigentlich immer, um Anerkennung und Bestätigung zu bekommen. Ein bisschen auch, um diese Scham, es nicht geschafft zu haben oder es nicht richtig gemacht zu haben. So als nicht, dass du dann Liebesentzug bekommst, aber du machst Dinge eher aus so einem defizitären Ansatz. Also gar nicht, ich will es am allerbesten machen, das redest du dir vielleicht oberflächlich ein, aber in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich so, dass du es machst, weil du irgendwelche Versagensängste hast. Also ich glaube, ja.
Dabei wollte ich eigentlich nur sagen, warum ich jetzt auf die Thriller gekommen bin, warum wir die zusammengepackt haben. Ja. Du hast hier direkt schon eine komplette Analyse hingelegt.
Ja, also ich habe mich perfekt vorbereitet. Ich habe hier ungefähr 8000 Zitate, Stellen, die ich gerne vorlesen würde, und habe dann gedacht so, nee, eigentlich ist es total blöd. Alles, was ich so jetzt nicht wiedergeben kann, ist wahrscheinlich sowieso für den Hörenden too much, weil sonst müsste ich hier 200, 300 Seiten komprimiert in einer Dreiviertelstunde rauspressen.
Das wird die längste Schuss von Buchfolge ever, weil Steffi Knebel das komplette Buch vorliest.
Von Thomas Curran, ja.
Ja, ihr werdet euch immer noch wundern, warum ich 2 Thriller bzw. 3 Thriller von einem Autor genommen habe. Ich habe es noch nie, und ich habe schon wirklich viele Krimis gelesen, ich habe es noch nie erlebt, dass in einem Thriller es darum geht, Mörder heranzuziehen, die es nachher gar nicht werden. Und deswegen sehr gut auf der anderen Seite sind. Das fand ich mal spannend.
Als Profiler, oder? Werden die Mörder dann Profiler, oder?
Ja, nicht alle. Haha, das ist der erste Teaser. Jetzt kannst du wieder was erzählen.
Oh nein, jetzt hast du mich aber schon irgendwie, jetzt hast du mich schon.
Ja, ne, das ist wirklich mal was komplett anderes. Chris Meyer, ein deutscher Autor. Ich war wirklich sehr überrascht.
Chris Meyer, deutscher Autor, das hört sich so.
Ich lese mal gerade vor.
Ja?
Chris Meyer.
Oh ja, lass uns das mal machen, das ist doch sehr gut.
Chris Meyer hat sich von Berufs wegen schon oft mit der Frage beschäftigt, warum ein Mensch zum Serienmörder wird. Bis heute gab es keine zufriedenstellende Antwort, also nähert sich Chris Meyer dem Bösen weiterhin in literarischer Form und erfindet fiktive Killer, die dichter an der Realität sind, als man glaubt. Mit Familie und Hund lebt Chris Meyer in der schönsten Stadt der Welt.
Köln.
Richtig. So, also das schon mal als Teasing. Mehr dann nach der Werbepause. Nein, mehr nach nicht nie gut genug. Womit muss man einsteigen, wenn man sich deinem Buch nähert?
Also ich lese jetzt gerade auch mal kurz zu meinem Autor noch vor, also dass er hier Assistant Professor am Department für Psychological und Behavior Science in London School of Economics. Also ist ja schon interessant, dass er School of Economics, also Wirtschaftsuniversität ist. Sein Hauptforschungsgebiet ist der Perfektionismus und dessen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Currents Studio mit 40.000 Uni-Absolventinnen zeigt einen alarmierenden Anstieg des Perfektionismus in den letzten 30 Jahren. Und jetzt würde ich aber auch gerne noch den Klappentext dazu vorlesen, wo wir hier schon dabei sind. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so viel Ausschnitt. Fühlen Sie sich von den Anforderungen des täglichen Lebens ausgelaugt?
Ja.
Unter Druck, beruflich erfolgreicher, in der Partnerschaft glücklicher, in Ihrer Freizeit sportlicher und kreativer zu sein, als Mensch einem bestimmten Ideal zu entsprechen? Haben Sie dabei das Gefühl, nie genug zu sein, egal wie sehr Sie sich anstrengen? Damit sind Sie nicht allein. In einer Welt, die von intensivem Wettbewerb, dem Streben nach Perfektion und dem permanenten Vergleich mit anderen geprägt ist, steigen Erschöpfung, Burnout, Depression und Angststörungen immens.
Fand ich übrigens sehr spannend. Ich hatte letzte Woche ja wieder Seminar an der Uni und ich hatte tatsächlich jetzt 2 Studierende, die schon mit einer Angststörung zu tun haben. Also das fand ich jetzt, war gerade bei Leistungsdruck und Co. sind, fand ich schon sehr spannend.
Also ich finde es auch insgesamt extrem alarmierend. Also wenn man hier sein Buch liest, das ist in mehrere Teile aufgeteilt. Erstmal erklärt er ganz allgemein, was Perfektionismus ist und dass wir dem Ganzen ja eigentlich so ja, ich sag mal, positiv gegenüberstehen, weil die...
Höher, schneller, weiter?
Ja, also das wird einem quasi direkt eingeimpft. Der Punkt ist ja so, wenn du ein Vorstellungsgespräch hast und dann nach deinen Schwächen gefragt wirst, dann wird ja meistens Perfektionismus als unsere Lieblingsschwäche vielleicht, weil man sie auch umkehren könnte, in eine Stärke genannt. Und er sagt schon, da ist die Einstellung dazu eigentlich falsch. Also so... das genauer analysiert, und das fand ich auch ziemlich unglaublich, ist Perfektionismus, wenn man so dran denkt, dass es vielleicht so eine Art Motivation auch sein könnte oder ein Charakterzug, ist eigentlich ein Symptom, das im weitesten Sinne unter Zwangsstörung läuft. Also es gibt keine Krankheit, Perfektionismus ist keine Krankheit, aber Perfektionismus ist ein Symptom einer Zwangsstörung.
Ja, was ist es jetzt genau? Heißt das, ich muss immer alles so machen, dass es absolut perfekt ist, oder was ist dann mein Problem? Und komme aber dann deswegen nie zum Ende, oder?
Also es gibt unterschiedliche Ansätze. Ich meine, ich finde es relativ schwierig, das jetzt so kompakt zu beantworten. Also man hat im Prinzip der Grundantrieb ist eher eine Angst vorm Scheitern. Also es ist nicht, du willst irgendwie die geilste Sache der Welt machen und deswegen möchtest du sie zu 100% richtig machen, sondern du hast Angst vor dem Scheitern und deswegen gibst du deine ganze Energie oder auch noch mehr da rein, um diesem höher, weiter, schneller entsprechen zu können. Und da gibt es drei Arten von Perfektionismus, und zwar gibt es den selbstorientierten Perfektionismus, wo du quasi zu dir selber sagst, ich muss perfekt sein, ich muss perfekter als perfekt sein. Dann gibt es den sozial vorgeschriebenen Perfektionismus, der ist viel schlimmer und der steigt in den letzten Jahren sehr viel mehr an. Da geht es darum, dass alle anderen von mir erwarten, dass ich perfekt bin. Also dass ich aus diesem, sage ich mal, von der Gesellschaft und von dem Umfeld auf mich projizierten Ding erwartet wird, dass ich perfekt bin. Und dann gibt es noch den fremdorientierten Perfektionismus. Das ist auch noch was anderes. Das ist die Überzeugung davon, dass andere perfekt sind. Also so, der sagt, das beste Beispiel dafür ist Steve Jobs. Alle haben erwartet oder denken, Steve Jobs ist perfekt. Ohne den wäre die Firma Apple nicht gerettet worden. Er ist quasi das Sinnbild für den fremdoptimierten Perfektionismus. Und er hat unterschiedliche Studien auch dazu gemacht. Die haben halt zum Beispiel, die Studierendenzufriedenheit der letzten so und so viele Jahre in USA, England, in verschiedenen Orten überprüft. Und insgesamt sind so erschreckende Sachen rausgekommen. Wenn du einen Grundschüler fragst, ob er denkt, dass er perfekt sein muss, dann sagen, an die 40% sagen ja. Und das ist halt so, es impliziert ja auch, dass die alle eigentlich Angst vor etwas haben und aus dieser Versagensangst, aus dieser Scham raus agieren.
Weiß man ja auch warum? Also gerade bei Schülern irgendwie, wo das herkommt?
Ja, das ist einerseits, also er sagt, es ist relativ schwierig zu sagen, wo es herkommt, weil es einerseits gesellschaftlich bedingt ist, dieses höher, weiter, schneller, Arbeit muss wehtun, all diese Dinge, die wir ja dauernd erfahren. Er sagt, er arbeitet ja auch an der Wirtschaftsuni, eigentlich geht es ja darum, dass die Wirtschaft immer weiter wachsen muss. Und dadurch wird dieser Leistungsdruck impliziert. Du musst mehr arbeiten, damit das Wirtschaftswachstum nach oben geht. Deswegen muss auch mehr konsumiert werden. Das ist so eine ganz große Spirale. Und der Punkt ist der, du kannst dann nicht unendlich weit wachsen, weil jetzt sind wir an dem Punkt, wo es dann vielleicht die Ressourcen nicht mehr hergeben, wo es der Planet nicht mehr hergeben. Immer weites Wachstum bedeutet auch immer mehr Verbrauch von Energie, bedeutet immer mehr CO2-Ausstoß. Also erst im letzten Teil ist er dann so sehr ökologisch nachfragend, wie weit können wir noch wachsen? Brauchen wir immer eine wachsende Wirtschaft oder können wir nicht irgendwann mal mit einer stagnierenden Wirtschaft arbeiten oder uns überlegen, sowas wie Grundeinkommen und so weiter. Klingt jetzt super politisch, ist es aber nur in Teilen. Also es ist mehr so, er begründet es, ein Teil kommt aus den Genen, also 30% ist dein Genpool verantwortlich. Aber dann ist auch, was deine Eltern eben machen. Und das fand ich auch relativ krass, wenn Eltern dich quasi bis zum Get-No animieren, immer bessere Leistungen zu zeigen. Und das ist das... Und auch nie damit zufrieden sind. Die lassen sich ja im Prinzip nicht Kind sein. Die vermitteln falsche Botschaften. Also da gibt es eine Studie, was weiß ich noch, 1990 haben Eltern vielleicht in der Woche 5 Stunden damit verbracht, Kindern Hausaufgaben beizubringen. Jetzt machen sie 9 Stunden. Also es ist einfach so, es vermittelt den Kindern ein Bild wie, ich nehme mir jetzt Zeit dafür, deine Hausaufgaben zu betreuen oder dich mit deinen Hausaufgaben zu betreuen. Das ist wichtiger, als dass du spielst. Also da wird schon so ein falsches Bild weitervermittelt. Und dann gibt es natürlich noch sehr viel mehr, ich kann es jetzt nicht so strukturiert erzählen, wie er es in den Kapiteln macht. Ich möchte es jetzt nur so ein bisschen anreißen für alle, die es interessiert. Er sagt so zu diesem Ganzen, was vielleicht schon in der Grundschule und Schule passiert, was mit Helikopter- oder auch Nicht-Helikopter-Eltern passiert, dann auf einer parallelen Schiene mit Social Media. Social Media arbeitet auch mit deinen Ängsten und mit deinen Defiziten. Sagen so, dir wird ja dauernd vorgespielt, du musst perfekt aussehen, du musst sportlich sein, du musst irgendwie, keine Ahnung, ich meine, wer Influencerinnen folgt, der weiß, die sehen halt gut aus, die sind gut, vielleicht ab und zu teilen sie auch mal, dass sie schlecht drauf sind, weil sie es gut macht, aber es ist so, es wird so ein Bild vermittelt, wie du sein sollst, musst und dieses, der nennt es immer die Maske der Perfektion. Du versuchst dann halt quasi das zu erreichen und entwickelst dadurch auch so ein Selbstbild von dir oder wie du sein solltest, dass das einfach nicht erreichbar ist, dass dich halt per se schon unglücklich machen muss, weil du ja was anstrebst, was du nie erreichen kannst.
Ja, wahrscheinlich, wenn man jetzt den Vergleich ja nicht nur mit seinen, sagen wir mal bei Schule, KlassenkameradInnen hat, sondern ja auch, jetzt, du kannst dich ja jetzt mit allen vergleichen. Also aber der ganzen Welt.
Aber ich glaube, das ist das ganz Schlimme. Und ab wann darfst du Social Media machen? Ab der Pubertät. Plötzlich ist da die Welt, ist dann gut. Viele Kinder dürfen vielleicht davor auch schon auf TikTok und so weiter Dinge anschauen. Aber plötzlich kommt ja noch mehr Konkurrenz auf dich zu. Oder diese Idee, ich bin nicht gut genug. Eben dieses, ich bin nicht gut genug. Oder ich versuche immer, das zu erreichen. Und es kann ja keine Bestätigung geben, weil es kommt ja nie... Also du kannst dieses Level nicht erreichen und es wird alles immer schlimmer. Und da gibt es eben eine Korrelation zwischen dem iPhone-Moment, ab dem Moment, wo du quasi Social Media mit dir immer rumtragen kannst und permanent in diesem Vergleichsding drin bist und der, sage ich mal, der Zunahme von Depression, Angststörungen und solchen Dingen.
Gibt es denn jetzt mal, also das ist ja, sagen wir mal, schrecklich, gibt es eine Lösung? Oder ist es jetzt einfach, ist das Buch einfach nur so eine... Ist-Zustandserklärung, die dir sagt, so ja, das ist, so funktioniert das, aber gibt es auch irgendwie so eine Idee, wie man da rauskommt, was man dagegen tun kann?
Also ich finde es ganz interessant, weil der Typ ist selber Perfektionist. Er hat das, also so, er ist ein Psychologe, ich habe das große Vorurteil, dass sehr viele Psychologen es wahrscheinlich studiert haben, um sich selbst helfen zu können. Auf jeden Fall ist dieses Buch, sage ich mal, so ein kleiner Begleiter oder man kann sich ja schon vorstellen, wie es geschrieben ist, wenn Perfektionist ein Buch schreibt über Perfektionismus, dann ja, geht es ja mit 2 Jahren Verzögerung.
Ah, okay, ja klar.
Sagt er auch mit so einem Augenzwinkern in seiner Danksagung und ist ganz happy, dass es fertig geworden ist und sagt halt, was ich halt super faszinierend finde, ist, dass der da einen Prozess durchgemacht hat, wo er einen auch so ein Stück weit mitnimmt. Das ist jetzt nicht total selbstbezogen, das Buch, aber immer wieder kommt dann vielleicht auch mal ein eigenes Erlebnis, ein Erlebnis mit seinen Studierenden, weil wenn du nah dran bist und dann halt aus A, deiner Statistik und aber auch aus der Zielgruppe viel Feedback bekommst, wie die Leute sich jetzt gerade fühlen und auf was es sich alles ausweitet, weil es ist schon interessant, so ein bisschen wie dieses Energy-Buch, das ich mal vorgestellt habe. Hinten hat es unglaublich viele Tipps, was man noch alles lesen kann. Der hat sehr viel mit anderen Wissenschaftlern drüber gesprochen. Was ist jetzt eigentlich das Problem? Ist Perfektionismus wirklich ein Problem? Was kann das für die Zukunft bedeuten? Und was beschleunigt sich alles so gegenseitig? Also eben dieses jetzt gab es diesen iPhone-Moment, wo die Dinge hochgingen. Dann hat die Pandemie auch noch sehr viele Dinge natürlich irgendwie weiter verschlimmert und auch diese Ängste weiter befeuert. Und er gibt schon so ein bisschen einen Ausblick für, was können wir denn jetzt überhaupt tun, weil das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Also, weil. Ja.
Also, kommt schon noch so nach hinten raus die Rettung.
Ja, die Rettung weiß ich nicht. Er gibt auf jeden Fall. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Wie man lernt, mit gut genug zufrieden zu sein. Da gibt es ein ganzes Kapitel zu und ich will nicht sagen, da wird es ja fast ein bisschen ESO-mäßig, weil dann geht es darum, sich selbst annehmen oder die Kraft ist gut genug in einem Leben, die, das nun mal nicht perfekt ist. Aber ich glaube, das ist so der Klassiker. Du bist so, wenn man nicht betroffen ist, fragt man sich auch, wie ist denn zum Beispiel so eine Magersucht möglich? Weil das ist ja eine Wahrnehmung des eigenen Körpers, die man als Nicht-Betroffener so nicht gleich begreifen kann. Und das ist auch ein langer Weg, wie so jemand wieder rauskommt. Ich will jetzt nicht Magersucht mit Perfektionismus vergleichen, aber es ist so eine in Anführungszeichen falsche Körperwahrnehmung. Und ich glaube, dass man mit diesem Perfektionismus ganz oft so eine falsche Selbstwahrnehmung hat. Und das haben relativ viele. Und der erste Schritt ist einfach zu sagen, ja, ich meine, so eine Influencerin hat auch nicht das perfekte Leben. Da ist vielleicht auch die Oma gestorben oder der Hund ist krank. Oder also es gibt immer Dinge drumherum. Klar legt man den Fokus auf eine Person, wo man meint, alles läuft perfekt. Aber das ist ja auch, dass das einfach auch nur Show ist. Und dass vielleicht auch im Arbeitsleben es jetzt nicht darum geht, also die Lösung ist so ein bisschen annehmen, dass die Dinge nicht perfekt ist, dass gut genug eben gut genug ist. Gut genug bedeutet. Ich meine, das Witzige an Perfektionismus ist ja oft, dass es dann in so eine Prokrastination kippt. Sprich, die Leute machen lieber gar nichts, bevor sie einen Fehler machen.
Ich finde ja schon bei den Schulnoten, also ich muss immer bei gut genug, gut ist ja eine 2.
Ja.
Oder war bei uns früher eine 2. Und das ab einer 3 ist ja nur noch befriedigend.
Ja.
Und dann kommt ausreichend, mangelhaft, ungenügend. Ich dachte mir immer so, also ich war immer ein Dreier- und Vierer-Typ, weil ich fand immer ausreichend, reicht ja aus. Also warum soll ich mehr machen als das? Und befriedigend fand ich, ja, ist ja okay. Aber eigentlich ist es ja da schon, finde ich, eine schlechte Wahl. Also dieses Notensystem, also du hast ja auch Finnland angesprochen, die ja gar keine Noten haben oder fast keine Noten, wo ich mir auch immer denke, so, das ist doch eigentlich total blöd. Also so diese Beurteilung zu sagen, ja, hier, du hast was sehr gut gemacht, du hast es gut gemacht, du hast es nur befriedigend gemacht, bei dir ist es eher ausreichend, fängt es da schon an? Also für mich wäre das jetzt so, wo ich mir einfach denke, so ja, Schule und diese Noten sind doch schon der erste Schritt. Also Social Media hast du ja jetzt so früh noch nicht, aber geht es da schon los? Ist es so? Findest du, dass es so ist?
Also fragst du mich jetzt indirekt, ob ich die Noten abschaffen würde?
Ja, zum Beispiel. gilt aber nicht mehr rückwirkend. Also kannst jetzt nicht sagen, ich möchte mein Abi jetzt oder meine Realschulkiste oder meinen Grundschulabschluss nochmal neu unbenotet haben. Das geht nicht, aber würdest du es jetzt abschaffen?
Ich finde das eine relativ schwierige Frage, weil ich jetzt natürlich so ein System wie Finnland nicht erlebt habe oder erlebe oder kenne. Ich kann mir aber vorstellen, wir waren ja jetzt diese Woche an der Schule und haben dort mit Schülern der 7. Klasse, was wirklich anspruchsvoll ist, weil die sind ja noch relativ jung, Soundblurbs aufgenommen, sprich, die haben ein Buch gelesen und sollten dann eine Geschichte mit einem eigenen Narrativ entwickeln. Und
da machen wir übrigens auch nochmal eine Special-Folge
zu. Machen wir eine Special-Folge zu. Und da, ich meine, das hätte ich jetzt auch nicht benoten wollen, da fand ich aber den Prozess wirklich spannend. Wenn man quasi eine Aufgabe stellt und dann guckt, wie die einzelnen Schüler, Schülerinnen drauf reagieren. Also da gibt es ja welche, die springen auf, die versuchen das gleich, dann gibt es halt.
Ja, aber da fand ich fand, um bei den Noten zu bleiben, ich hätte das alles benoten können. Das wäre mir noch nicht mal schwer gefallen. Aber ich glaube, mit dem, was du jetzt ansprichst, wäre das total ungerecht gewesen.
Nee, ich will ja sagen, was ich am schönsten im Prozess fand, war, dass man das Gefühl hatte, dass sich in der Gruppenarbeit rauskristallisiert hat, wer welche Talente hat. Also da gibt's natürlich schon immer die Coolen, die Chefs, und dann gibt's welche, die bei den Mädels, die zieren sich wie nichts Gutes, und dann kommen natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse raus. Manche sind der Klassenkasper und so weiter. Aber so richtig geil wird's dann erst, wenn die hinters Mikro dürfen und das dann auch aufnehmen. Wie, das müssen wir jetzt aufnehmen, und ja, jetzt übt mal und jetzt lest es mal vor. Und ich glaube, ich hätte schon damals in der Schule eben aus dieser Versagensangst, ich lese es nicht richtig, ich mache einen Fehler, das hätte ich mir alles gar nicht so wirklich zugetraut. Ich konnte diese Gruppe verstehen, die sich verweigert hat, das Ding jetzt auszuspielen oder vor den anderen anzuhören. Aber insgesamt war die, die sich verweigert hat, die Gruppe ja eigentlich die Beste. Und wenn jemand gelacht hat, haben die nie über die anderen gelacht, sondern immer über ihre eigenen Sachen. Und ich fand halt, es gibt, glaube ich, super viele Ansätze, wie du Talente fördern kannst, wie du Kinder in Richtungen bringst, die jetzt nicht Deutsch, Englisch, Französisch entsprechen, sondern viel mehr eigene Talente finden. Und wenn du mich jetzt fragst, jetzt die Noten ja oder nein, würde ich sagen, jetzt haben wir KI am Start. In Zukunft werden ganz andere Dinge wichtig, wie sie heute noch wichtig sind, weil alles hat sich jetzt nochmal um eins beschleunigt. Alles hat sich nach oben katapultiert. Ich kann ja heute, muss ich Kindern Dinge vermitteln, die sind wahrscheinlich in 5 Jahren total obsolet. Was ich vermitteln kann, ist, bleibt neugierig, probiert Dinge aus, und zwar probiert einfach alles aus. Guckt, ob es gut ist oder schlecht. Vielleicht evaluiert ihr das dann auch, einfach um so einen Prozess, um ganz andere Dinge zu lernen. Ich glaube, jetzt noch Noten zu geben, ist irgendwie sowas von oldschool, weil die Frage ist ja, wer handelt jetzt mit KI rum? Ja, alle, die interessiert sind, die Bock drauf haben, und es sind nicht nur die Informatiker, sondern das sind alle möglichen Leute, die sich mit Hilfe, was heute ja schon alles geht, das Wissen drauf schaffen. Und dieses akademische Arbeiten mit hier 1000 Quellenangaben und über Jahre, das wird jetzt zusammengeschrumpft, zusammengedampft auf, du brauchst die Prompter der Zukunft, wenn die jetzt aber alle nicht mehr schreiben und sprechen können. Was dann? Also,
ja, und wenn kein Input mehr in das System von AI reinkommt, dann wird es ja auch immer Flatliner. Aber ich fand jetzt bei den Noten, ich dachte, ich hätte denen sehr gut Noten geben können. Also wenn ich jetzt sage, man hätte mir die Ergebnisse präsentiert, ich wäre bei nichts dabei gewesen, hätte ich sagen können, na gut, das ist ein,
ja,
im Verhältnis ist das eine 1, das eine 2 und so weiter. Aber das wäre nicht gut gewesen, finde ich. Also ich hätte jetzt gesagt, okay, ihr habt das Konzept verstanden, ihr habt das gut gemacht, macht ihr das nächste, und hätte mir die genommen, die das Konzept anscheinend noch nicht verstanden haben, und hätte mit denen nochmal dran gearbeitet. Und dann, wenn sie alle, sage ich mal, so ein gewisses Level überschritten haben, dann hätte ich gesagt, okay, ist jetzt nicht deins, aber du hast es kapiert, mach das nächste. Und das hätte ich jetzt viel spannender gefunden, als immer zu sagen, so ja, hier ungenügend oder mangelhaft. Ja klar war das an manchen Stellen mangelhaft, aber das nützt ja nichts, dann zu sagen, ja, das ist mangelhaft. Sondern
ja, aber ich würde sogar
noch mal ran.
Ich würde sogar mir selbst zuschreiben, dass ich früher eher aus Angst vor schlechten Noten gut war, als dass ich das, ich konnte Binge lernen. Ich habe es mir reingezogen,
und danach
geschrieben,
komplett vergessen.
Ja. Und das finde ich schrecklich, weil was sagt das über mich aus? Dann hast du ein gutes Zeugnis, aber du hast das alles vergessen.
Völlig verschenkte Zeit. Also vom Chemie, Erdkunde, Geschichte, Politik ist mir nichts hängen geblieben. Gar nichts.
Naja, gar nichts wäre jetzt übertrieben, aber also ich glaube, Chemie habe ich komplett verdrängt.
Alles, was ich aus den Fächern, die ich gerade genannt habe, weiß ich, weil ich mich selber danach, nach der Schule damit beschäftigt habe.
Aber ich glaube, das ist auch das, was er halt so sagt, wenn du Helikoptereltern bist, also dieses, wenn du deine Kinder zu so einer Übermotivation, die kommt ja nicht aus denen raus, die kommt ja eigentlich, um eine Beziehung zu den Eltern oder um es den Eltern recht zu machen oder vielleicht noch dem Lehrer oder Lehrerin, also aber nicht für sich selber. Und ich weiß ja nicht, ab welchem Punkt man davon sprechen kann, dass Kinder das eigenverantwortlich machen, aber ja, also ich finde es bemerkenswert, dass ein System ohne Noten genauso gut funktioniert.
Ja, besser. Also die Ergebnisse bei PISA sind ja in Finnland besser als bei uns.
Ja, das finde ich ja so witzig, dass die schreiben keine, also die kriegen für nichts eine Note, außer an den PISA-Studien müssen sie teilnehmen, und da schneiden sie immer besser ab.
Ja, also, deutsches Bildungssystem, alle mal Urlaub in Finnland machen oder alle mal ein Praktikum.
Ja.
Oder na, wie nennt man das, ein nicht soziales Jahr, ein Austauschjahr in Finnland machen. Aber wir sind genau, das ist der perfekte Übergang zu meinem Thema, die Eltern, Helikoptereltern, Ich habe ja vorhin schon angeteased, dass es hier
du hast den Helikopter-Mentor dir rausgesucht,
ja,
oder?
Ja, es geht hier, also ich verrate jetzt nicht zu viel, das ist jetzt so eine Gratwanderung, um beim Thema zu bleiben, auf des Messers Schneide, auf der Killerklinge, auf the Razor's Edge. So. Jetzt nicht zu viel zu verraten. Was ich aber verraten kann, ist, ich bin gestartet mit, also es sind drei Bücher, ich bin mit dem mittleren gestartet, der Zoom-Killer. Von der Handlung perfekt für alle, die ein Problem mit sozialem Zuhause und Alleinsein haben. Nämlich der Killer sucht sich immer einen aus einer Zoom-Konferenz aus. Also es ist eine ganz bestimmte Gruppe, da verrate ich jetzt nichts zu, aber einen besucht den, während die in dieser Zoom-Konferenz sind und bringt den um.
Während der Konferenz?
Während der Zoom-Konferenz und zwingt alle anderen, wie, verrate ich auch nicht, dass sie zugucken müssen. Und er macht das jetzt nicht so, dass er ihn irgendwie einfach erwürgt oder ersticht oder so, sondern er legt dann so Teile von der Haut frei und schneidet hier was ab und da was ab. Also es ist jetzt so nicht der einfache, schnelle Tod, den er da macht. Und die anderen müssen die ganze Zeit zugucken.
Also der inszeniert das während der Konferenz.
Der inszeniert das richtig schön während einer laufenden Zoom-Konferenz. Was ich jetzt so mit dieses Krasse ist ja immer, wenn einer aus der Zoom-Konferenz sagt, sag mal, wer ist denn das da hinter dir? Und du weißt, bei dir ist keiner in der Wohnung. Und dann drehst du dich um und da ist aber keiner. Ja, nee, jetzt ist er gerade weg, guck doch mal. Und dann kommt der halt irgendwann und dann... damit bin ich eingestiegen. Deswegen würde ich empfehlen, weil das war so ein bisschen blöd, weil es der zweite Teil war. Ich würde tatsächlich jedem empfehlen, mit dem ersten anzufangen. Und der erste ist der Blutkünstler. Und warum ich mir das jetzt rausgesucht habe? Ich fand ganz ungewöhnlich, dass der Typ, um den es hier geht, das ist so eine Art Profiler, der als Polizist arbeitet und bei den Fällen beim Lösen hilft, weil er sich sehr gut reindenken kann. Und das kann er deswegen, weil er selber mal zum Killer ausgebildet wurde.
Killer Bootcamp
und zwar von seinem Ziehvater, er und noch ganz viele andere Kinder. Und da wird es jetzt richtig spooky.
Das ist in Teil 1.
Das kommt so nach und nach immer mal wieder raus, aber wie gesagt.
Ah, okay, es ist immer der gleiche Profiler und über den erfährt man über alle
Bände
genau, immer
ja,
mehr.
Ja, es ist immer der, ich weiß gar nicht, Tom Bachmann, der Seelenleser Tom Bachmann, so heißt er, genau. Und der war als Kind in einem, ja, Schule, Kinderheim, Jugendheim, sowas in der Art. Ich laviere etwas um das Ganze rum. Aber was ich verraten kann, ist, dass er und sein Bruder und noch so ein paar, die wurden halt von einem Vater ausgebildet im Töten. Und der hat dann auch wirklich kleine, also die waren 6, 5 und so weiter, 10, 12 und hat denen dann Leichen und echte Menschen hingelegt und hat dann gesagt, so am Anfang mit Toten, wie sie die am besten umbringen, also wie man den Herzschnitt ansetzt, dass es möglichst viel oder möglichst wenig blutet. Und hat die dann nachher an echten Menschen das ausprobieren lassen. Also insofern so also viel zum Thema ungewöhnlich.
Wow.
Aber, und jetzt wird es noch komischer bei der ganzen Sache, er hat das nicht gemacht, um Böses zu tun, sondern die Kinder sollten ausgebildet werden, um böse Menschen zu töten. Also Leute, die am System vorbeiarbeiten, die von der Polizei vielleicht nicht erwischt worden sind. Und auf die hat er diese ausgebildeten Killer losgelassen. Und das ist wirklich, das ist so ein komischer Angang, also so strange für einen Krimi. Und warum ich jetzt darauf gekommen bin, als du gesagt hast, du liest nie gut genug, die mussten perfekt werden. Die mussten alle absolut perfekt werden. Und der hat die halt gedrillt bis zum geht nicht mehr. Und jedes Mal, wenn du halt was falsch gemacht hast, also hast die Arterie nicht getroffen oder so, dann wurden die bestraft. Und zwar jetzt nicht vom nicht 10 Minuten in die Ecke, sondern das wurde dann richtig gruselig. Und das Interessante, Spannende daran fand ich, dass jetzt zwei Gestalten, nämlich dieser Tom Bachmann, der hat die Seite quasi gewechselt und hilft quasi, Mörder zu finden. Und sein Bruder, oder also ich weiß nicht, ob sein leiblicher Bruder ist, aber auf jeden Fall der ihm am nächsten steht, der macht das immer noch. Also der bringt Leute um, die Böses getan haben. Und die treffen sich dann auch irgendwann wieder. Und das ist so eine ganz komische Allianz in diesen drei Fällen. Also der Zoom-Killer ist ja nur einer. Dann gibt es noch der Follower und der Blutkünstler. Und beim Follower geht es zum Beispiel um jemanden, der Körperteile sammelt. Ist ja auch mal gerne genommen bei Thrillern. Wie auch bei
The Follower habe ich mir jetzt eher was Social Media mäßiges vorgestellt.
Ja, ist es auch. Und auch da passt es perfekt, weil die inszenieren sich ja immer perfekt. Und er will halt die schönsten Körperteile haben. Und wenn du natürlich Model oder Influencerin für Fußnägel bist oder für Fuß, wie heißt das, Fußnagellack oder so? Oder Zehennagel? Gibt es da ein Wort für?
Pediküre.
Wenn man sich die Fußnägel
lackiert. Wenn du Fußmodel bist, doch, heißt das nicht nur Fußmodel?
Fußmodel. Also
Handmodel, Fußmodel.
Fußmodel. Also nicht Fußballmodel, sondern Fußmodel. Dann folgt er dir und wenn du jetzt die schönsten Füße hast oder das schönste Bein.
Aber ist er dann quasi vom Weg abgekommen, weil er sollte doch nur die bösen Menschen töten?
Nee, die Killer, also die Killer in dem jeweiligen Roman sind wieder andere. Das ist ja das Interessante daran. Also es gibt mehrere Ebenen. Es gibt seinen Bruder, der vor sich hin tötet, die sich immer wieder begegnen.
Aber der tötet dann die Bösen oder nicht?
Das verrate ich jetzt nicht alles, weil das sich auch überschneidet. Deswegen muss ich vorsichtig sein. Aber in jedem Buch gibt es halt einen anderen Killer. Und dieser Bruder und der Bachmann, die kommen, also der Bruder kommt immer so dazu. Und es gab ja noch mehrere Kinder in diesem Heim.
Du meinst, er hat mit diesem ersten Schritt, dass er da viele Kinder ausgebildet hat, hat er auch einfach viele Protagonistinnen geschaffen.
Ja, es ist perfekt. Also es ist wirklich gut genug. Wenn man sich überlegt, du schreibst einen Krimi und setzt am Anfang, also am zeitlichen Anfang, setzt du so eine Akademie der Killer. Da kannst du ja immer wieder einen hochploppen lassen. Und dass die natürlich alle, und das ist auch total, also da sind, ich verrate jetzt wirklich ein paar Sachen überhaupt nicht, weil wo du denkst, wow, krass, wie ist der denn drauf und so, wow, wie der die dazu gekriegt hat, unter anderem auch da mitzumachen. Also nicht nur durch Strafe, sondern auch durch andere Dinge. Und dann gehen die natürlich alle ihren Weg. Und wie die das machen und wie die miteinander verbunden sind, weil die haben ja eine ganz krasse gemeinsame Vergangenheit, wo die sich auch geholfen haben, wo dann der eine mal einen getötet hat für einen anderen, weil der gerade nicht konnte, weil er zu überfordert war und so. Und wie das sich dann alles niederschlägt in dem jetzigen. Und wie gut die darin sind, das zu tun. Weil nämlich der Anspruch von diesem Übervater oder diesem Ziehvater immer dieser absolute Perfektionismus war.
Ich habe zwei Sachen noch nicht gesagt und das finde ich, war für mich die große Erkenntnis aus diesem Buch. Also eine Erkenntnis, die ich für mich mitgenommen habe, ist, man sollte niemals, also ich gehe nicht davon aus, dass ich nach Perfektion gestrebt habe, aber dieses manchmal bin ich dankbar um Deadlines, weil dann ist es einfach fertig zu dem Zeitpunkt. Das habe ich immer sehr gern gemacht.
Also was sollte man nie?
Man sollte nie nach Perfektionismus streben, sondern immer nach Exzellenz. Was? Sprich nach Exzellenz.
Was ist denn Exzellenz?
Exzellenz ist quasi, du gibst ein wahnsinnig gutes Produkt ab, aber das ist halt, sag ich mal, vom Zeitinvest auch optimiert. Total Pareto.
Also die jetzt das Pareto-System noch nicht kennen, Prinzip nicht kennen, da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht. Können wir gerne verlinken. Da geht es immer darum, bis 80% von 100% kommt man relativ gut und für die letzten 20% braucht man 80% der Energie, die man vorher gebraucht hat. Um das noch hinzukriegen. Und das ist ja dann Perfektionismus.
Ja. Ja.
Also wenn wirklich jede...
Ja, und Exzellenz ist ja vielleicht auch, dass du auf... Exzellenz ist, glaube ich, noch viel krasser gedacht, also auch optimiert gedacht. Nicht, du hast jetzt zum Beispiel alle Aspekte abgebildet, sondern vielleicht nur die wichtigsten. Oder du hast genau geguckt, ich habe 45 Minuten, mit Rückfragen mache ich nur 35. Weißt du, also so...
Ich habe mal eine Werkstatt zusammen mit einem Freund gebaut, der Perfektionist war oder ist, oder ich halte ihn für einen Perfektionisten. Dann hing dieses Brett schon schön an der Wand und es geht um eine Garagen-Hobby-Werkstatt. Hing alles schon an der Wand, war fertig und dann meinte er, nee, wir müssen noch irgendwie, da gibt es auch schon ein spezielles Werkzeug, wir müssen noch bei den Schrauben, mit denen wir dieses Werkzeugbrett an die Wand gemacht haben, da müssen noch Versenkungen rein, damit die Schraubenköpfe auch in der Wand, in dem Holz verschwinden. Und dann mussten wir die ganze Kacke wieder abbauen, abhängen, nur damit diese 8 Löcher dann noch mit so einem Versenkkopfschraub gemacht wurden. Ey, das ist eine fucking Garagenwerkstatt. Das ist völlig wurscht, ey. Wie wird am Fahrrad rumgeschraubt? Ob diese schon. Nee, ging nicht. Also, das fand ich auch so.
Ja, ich glaube, spannend. Da geht es dann schon sehr stark in diese. Also, hat er ja eh gesagt, das ist ein Aspekt von quasi einer Zwangsstörung, dass du dann aber auch gar nicht anders kannst, als du musst es nochmal abheben, damit es nachher perfekt ist. Und ich hatte auch einen Freund, der hat, ich will nicht sagen, also ich meine, fürs Diplom in Architektur hast du auch nur einen gewissen Zeitraum, und der hat aber an seinem letzten Entwurf, der letzte Entwurf, damit du zugelassen wirst dann zum Diplom, den hat er noch dreimal überarbeitet, wo ich dachte so, was soll denn da besser rauskommen wie eine 1-0? Und wenn man nachher eben schaut, wer bekommt dann den Job? Der bekommt den Job, wenn die Projekte vom Stil her in das Büro passen, wenn die Person in das Team passt. Also es sind ja gar nicht, also diese Notenorientierung, die wir oft haben, ich meine, deswegen machen ja, oder haben zumindest früher viele Wirtschaftsunternehmen auch so Assessment Center gemacht, dann laden die Leute mal ein Wochenende ein, dann machen die vielleicht auch zusammen Sport, um zu sehen, sind das Teamplayer oder nicht. Da sind so Soft Skills sind auch ganz krass gefragt, die ja nie in Noten abgebildet werden.
Kriegt man denn dann bei euch dann eine 1 Kumbaute? Oder ja, Kumbaude?
Auf jeden Fall, 1 Kumbaude.
Ja, da lohnt es sich doch. Ich finde ja, es ist ja, also ich muss aus meiner beruflichen Vergangenheit sagen, immer wenn ich mit Leuten gearbeitet habe, die sehr gute Abschlüsse hatten, zum Beispiel an dieser Dortmunder Journalistenschule, das waren immer die schlechtesten. Also mit denen konntest du nichts anfangen. Die sind irgendwie, die haben nichts gelernt, die konnten ja alles runterbeten, wie man ein Interview zu führen hat und wie man mit Leuten umgeht und wie man einen Beitrag baut. Aber genauso sah es auch aus dann nachher. Also es ist, glaube ich, so, wenn du in Architektur, wenn du sagst so, okay, das ist der Plan, so sieht ein Haus aus und das baust du dann immer. Egal, ob das jetzt in der Stadt ist, auf dem Land ist, du baust immer genau dieses Haus. Das hat immer 4 Wände, das hat immer 2 Stockwerke, das hat immer 10 Fenster.
Aber dafür kriegst du keine 1-0. Ah, da ist Architektur, glaube ich, nicht der richtige Vergleich.
Aber so stelle ich es mir vor. Ja. Also wenn du halt immer dasselbe Haus, du hast ein perfektes Haus, sag mal, du hast ein perfektes Haus entworfen.
Ja, aber ich glaube, also das finde ich jetzt einen schlechten Vergleich, weil du würdest bei Architektur...
Meinst du, der Vergleich ist nicht gut genug, oder was?
Nee, der ist nicht gut genug. Bei Architektur würdest du immer den Kontext mit einbeziehen, und ich denke, dass es bei Journalismus genau das Gleiche ist. Du machst nicht den gleichen Beitrag für irgendwie einen Sportverein und für
Jugend musiziert. Das Konzept, du kannst ja das Konzept lernen, einen Beitrag zu machen. Also genau wie du das Konzept lernst, ein Haus zu bauen. Du hast 4 Wände, du musst eine Decke einziehen, du musst, ne? Dann sagen wir, und dieses Grundkonzept, wenn du das jetzt einfach immer gleich anwendest, ohne dir anzugucken, wo muss das Haus hin, also genau das, was du gerade sagst, macht man eben nicht. Und wenn du nur diese Grundkenntnisse hast, dass du weißt, okay, ein Beitrag fängt immer mit einem O-Ton an, dann kommt ein Text von mir, dann kommt wieder ein O-Ton, und wenn du das immer machst, weil du es so gelernt hast, dann guckst du ja überhaupt nicht, ob es irgendeinen Sinn macht, vielleicht mal mit Musik anzufangen. Und das fand ich bei denen immer am schlimmsten, weil die halt alle immer nur noch genau diesem Schema, was sie gelernt hatten, vorgegangen sind. Aber das konnten die super.
Ja, aber ich glaube, da ist auch immer so ein großes Problem, dass sehr oft zwischen Uni und Praxis einfach eine riesen Lücke klafft. Also es ist ja immer so, du kommst von der Uni, denkst so, hey, ich weiß, wie man ein Haus baut, hast aber praktisch überhaupt nichts drauf. Also wie das Ganze dann abläuft, deswegen gibt es ja quasi bei Architekten nochmal 2 Jahre, bis du überhaupt in die Kammer darfst, wo du dann nochmal lernst.
In die Kammer.
Ja.
Ist das so, gibt es diese Kammer? Ja. Muss man da?
Ja, ist ungefähr wie Keller. Nee, kulturgeschichtlich ganz anspruchsvoll.
Ich stelle mir dann so vor, du kommst rein, dann stehen da so ganz viele Leute in weißen Roben mit Mützen auf, und dann vorne ist ein Altar, und dann kriegst du so irgendein Branding als Architekt. Jetzt bist du Teil der Kammer.
Ja.
Hast du es auch?
Klar.
So ein irgendwas verliehen gekriegt, so ein Zirkel oder ein Reißbrett.
Nee. Nee, du kriegst eine alberne Urkunde und eine Rechnung, das ist, was du kriegst.
Das wäre aber auch mal schön, einfach direkt so ein Riesenritual, und dann kriegst du einfach nur einen Zettel und eine Rechnung. Okay, gibt es noch irgendwas, was du allen, die jetzt denken, ja, ich bin doch eigentlich schon ziemlich perfekt, aber hast du noch Hilfestellungen?
Ja, direkt Hilfestellung nicht. Ich fand es einfach sehr interessant. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass das ein Recht ist, ja auch, er ist Psychologe, dass es psychologisch aufbaut, aber er versucht halt super viele Aspekte und wo Perfektionismus reinreicht, abzubilden. Und dieses, was dich nicht umbringt, das kennt ja auch jeder so. Also, dass eben uns immer vermittelt wird, wenn du super hart arbeitest, dann hast du auch Erfolg. Und auch das stimmt ja nicht. Also, es stimmt einfach nicht. Ich meine, da gehört auch immer
ganz viel Glück,
es gehört ein Mentor dazu, es gehört, dass es zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das perfekte Netzwerk und so weiter und so fort. Und lustig fand ich ja auch dieses, wir haben ja gestern extra noch auf Netflix diese Dokumentation angeschaut.
Der Veracity Pod.
Wir können es gerne in den Shownotes verlinken. Da ging es darum, dass in den 2018 bis 2021 war da ein Riesenskandal in USA, wo Eltern über einen quasi College-Berater sich in den
Nobel-Universitäten,
glaube ich, die Top 7 Universitäten in USA eingekauft haben, wo dieser Coach, und das fand ich schon auch total krass, die Story, A, wollten die Eltern nicht, dass die Kinder wissen, dass sie das gemacht haben. Die mussten dann in den USA musst du so einen Eignungstest machen, und wenn der dann ganz oben an der Spitze ist, dann qualifizierst du dich für diese Universität, und dass nur Ehrgeiz auch nichts nutzt. Und dann hat dieser College-Berater hat halt die Prüfer manipuliert, geschmiert. Die haben dann die Prüfungen perfektioniert, sodass die Leute entweder über diesen Test reingekommen sind, sprich, der hat dann die Leute gekauft, oder alternativ hat er die über die Randsportarten, sowas wie Segeln oder Fechten oder
Fußball,
mit in die Universitäten reingekommen, und hat dann über Photoshop Bilder von denen manipuliert, damit es aussieht, als würden sie Wasserball spielen und so weiter. Und das war so ein quasi, ich glaube, 80 oder nee, wie viele Leute hat er da reingebracht?
Oh, das waren.
Ich glaube, 82 mehr oder weniger Promi und wirklich Leute mit viel Geld und Prestige, Rechtsanwälte, Shows, Sternchen, Influencerinnen wurden dann quasi angezeigt und mussten auch in Knast, weil die diese Leistung in Anspruch genommen haben, dass ihre Kinder. Und das ist auch so, das hat er in seinem Roman auch so als die Spitze des Eisbergs, die Super-Helikopter-Eltern, die natürlich wollen, dass ihre Kinder die beste Chance haben, wo dann aber auch ganz kritisch gesagt wird, es gibt so und so viele Universitäten in den USA, und es geht nur um Prestige. Es geht nicht darum, dass diese Universitäten die besten sind und dass die Kinder und Jugendlichen, die dort studiert haben, nicht den besten Abschluss, sondern einfach nur Prestige, richtiges Netzwerk kennenlernen, whatever.
George W. Bush, der nun wirklich nicht zu den hellsten Kerzen auf der Torte gehört, hat auch einen Eliteabschluss.
Ja, also.
Komisch, oder, dass der da hingekommen ist.
Aber sie haben ja immer von der Hintertür gesprochen, nach dem Motto, wenn du. Und dann waren ja die Preise von heute genannt, was es kostet, wenn du dein Kind da, du zahlst nicht nur ein Klavier, du zahlst einen ganzen Anbau.
Wobei es mich verwundert hat, also ich habe, glaube ich, während der gesamten Doku das Problem gar nicht wirklich verstanden, weil ich immer dachte, dass das so wäre. Wer Geld hat, kauft sich da ein und fertig. Kaufst den Westflügel, machst den Westflügel neu, zack, natürlich darf dein Sohn da hingehen. Gut.
Ja, und der zweite Tipp war einfach so.
Oder nicht gut genug.
Ja, dass man einfach, ja, vielleicht braucht man das wie so ein eigenes Mantra. Vielleicht brauchen das einfach ganz viele, dass man sagt, ja, es ist gut genug. Und ja, vielleicht lasse ich mein Kind jetzt einfach mal nochmal 2 Stunden mehr spielen. Oder vielleicht hat es eine schlechte mündliche Note. Ich würde sagen, es ist nicht entscheidend fürs Leben, weil es gibt so viele Schritte, wie es weitergeht. Und ich fand es eher, eine Zeit lang war ich so ein bisschen angestrengt und fand das Buch ziemlich frustrierend, weil ich dachte so, ich rödel da auch voll mit. Also ich würde auch sagen, dass ich Tendenzen habe zum Perfektionismus, dass ich Dinge, ja, vielleicht zur Exzellenz, ich weiß es nicht, aber dass man sich dann schon erwischt, dass man anfängt, sich über Leistungen zu definieren oder schon auch eine gute Leistung bringen will. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht mit einer Depression rausgegangen oder einer Angststörung, dass ich das nicht erreicht hätte. Es geht auch ganz viel um hinfallen und wieder aufstehen und was einem dann so kommuniziert wird, sondern eher auch mal annehmen, ja, vielleicht ist mal irgendwas schiefgegangen, ist ja gut, dass du es ausprobiert hast, und es muss ja auch nicht jedes Mal eine Lehre draus, es wird ja immer so, der sagt halt, Obama hat eine ganz wichtige Rede gehalten über das Hinfallen und Aufstehen, und er sagt, das wird ja auch alles wieder so mystifiziert im Sinne der Leistungsgesellschaft, ja, du musst aufstehen, damit du dann wieder weiterlaufen kannst. Ja, und wenn du willst, dann bleib halt mal ein bisschen liegen und steh dann wieder auf. Also dieses, wie man insgesamt den Druck rausnehmen kann, Gedanken wie kann eine 4-Tage-Woche aussehen, wie kann sich der Planet auch verändern, wie kann man Jobsharing machen zum Beispiel, damit weniger produziert wird, und dann kommen die unglaublichsten Ergebnisse dabei raus, und das fand ich faszinierend, das habe ich von dem Buch nicht erwartet, also sowas, dass sie in Japan, haben sie eine 4-Tage-Woche ausprobiert, und nachher waren die Leute 40% effektiver. Und hat er gesagt, ja, das ist ja nicht Ziel und Zweck der Geschichte, aber das ist so ein Nebenprodukt und das ist spannend. Also ich glaube, dass es da ganz viele Ideen gibt, die im Raum stehen und dass wir aber gerade so auf diesen Abgrund zulaufen. Und die Frage ist, wenn man jetzt mal diesen Perfektionismus nimmt und dann überlegt, wo sind die planetaren Grenzen, unendliches Wachstum, da haben wir auch schon Bücher zu gelesen und vorgestellt. Also ich glaube, es gibt viele Denkanstöße, es gibt auch ein paar Sachen, Hilfestellungen oder einfach, dass man weiß, wo kommt es her, wie hat sowas angefangen, eben auch, dass 30% Veranlagung sind. Also wenn, ich sag mal, deine Eltern perfektionistisch sind, dann geben die das 30% mit den Genen weiter. Aber das heißt ja nicht, du musst der Superperfektionist werden, sondern du kannst ja auch, also du kannst gut genug sein, wir sind gut genug. Diese Folge war gut genug. Und in diesem Sinne
kann ich noch eine Sache mitgeben euch allen. So geht es mir nämlich. Ich bin für Perfektionismus einfach viel zu faul. Und ich möchte hier ein Loblied auf die Faulheit singen. Das hilft einfach bei ganz vielen Sachen.
Muss es nicht Müßiggang heißen?
Gut, dann nennen wir es Müßiggang oder auch mal Langeweile. Langeweile ist auch ganz toll. Und wenn ihr euch diese Langeweile oder den Müßiggang mit was füllen wollt, dann guckt einfach mal den anderen beim Rödeln zu. Und ihr werdet feststellen, das kann auch befriedigend sein, anderen dabei zuzugucken und dann festzustellen, ja gut, dass ich das nicht machen muss.
Ja, aber was ich auch interessant fand, war, es geht ja auch um Grundeinkommen und ob dann die meisten der Leute faul sind. Also würdest du nur noch Faule mitbezahlen? Und sagst so, nee, der Unterschied ist, wenn du jetzt ein Grundeinkommen für alle hättest, dann würde ganz viel Angst wegfallen, weil du bist nicht mehr Bittsteller, alle bekommen das Gleiche. Wenn du Künstler bist, könntest du freie Kunst, also kannst du da einfach dich deiner Kunst widmen. Wenn du mehr Geld willst als nur Essen und Wohnen oder mehr dir leisten können möchtest, dann kannst du ja arbeiten, aber plötzlich fällt dieser Leistungsdruck weg und damit auch die Angst.
Ja, die Existenzangst.
Und was ich auch noch als kleine letzte Erkenntnis hatte, dass diese Selbstständigkeit, also es geht ganz viel um Unsicherheit, wie viel Unsicherheit du im Leben hast. Und deswegen wollen ja auch viele einfach ein Angestellten-Dasein. Aber in diesem Angestellten-Dasein hast du ja auch so viel Druck. Und er hat da so eine Freundin beschrieben, die in der Werbebranche, ich glaube, das ist halt natürlich auch ja, besonders eklig, sage ich mal, die dann gesagt hat, nee, sie will nicht mehr und geht eigentlich in die totale Unsicherheit, weil diese Unsicherheit, und ich glaube, das, um nochmal das kurz auf mich zu beziehen, ich bin mit dem Studium fertig geworden, dann war die totale, Finanzkrise und immer wenn Krise ist, wird auch nicht gebaut, sprich, ich hatte irgendwie keine Chance, einen Job zu kriegen. Das heißt, wenn du dann in so eine Unsicherheit fertig wirst, und deswegen kann ich ja Studierende heute auch verstehen, jetzt gibt es einen Krieg, dann gibt es vielleicht Fachkräftemangel, vielleicht kannst du es dir auch aussuchen, aber es war ja ganz lang auch, dass du immer so Generation Praktikum, dass du dann auch nicht lange in einem Job bleibst, also dass es viel zu viele Unwägbarkeiten und Unsicherheiten gibt und dann ist eben diese Unsicherheit ist ja immer so, dann fängst du ja an, noch mehr zu machen. Und ich hatte das zweimal in meiner, sage ich mal, Angestelltenlaufbahn. Das zweite Mal war dann 2008, als dann die Finanzkrise das zweite Mal am Start war. Da haben alle Büros die Jobs verloren. Und dann hieß es aber so, ja, die Wettbewerbsabteilung muss jetzt für alle anderen Jobs an Land ziehen. Und dann arbeitest du noch mehr und kommst ja noch mehr unter Druck, weil deine Kollegen werden schon gekündigt und alle warten drauf, dass du jetzt irgendwas gewinnst. Und dann ist ja der Druck maximal da, dass du jetzt irgendwie performen oder leisten musst. Und ich glaube, dass man diese Unsicherheit, also dass wenn man zumindest weiß, dass die Unsicherheit dich dazu führt, noch mehr zu arbeiten oder es noch besser machen zu wollen, das dich aber gar nicht glücklich macht. Also der redet auch darüber, was ist denn eigentlich Glück? Und was macht dich wirklich glücklich? Und dieses Ich bin gut genug heißt auch mal dahin zu gucken, was macht mich glücklich? Und ich glaube, da bin ich ganz bei dem. Über die jetzige Generation wird immer so, die wären faul, die können sich's eh aussuchen und so weiter. Aber die haben auch die Angststörung. Die haben, glaube ich, auch zum Teil Dinge schon verstanden oder sagen, wir wollen nur noch das und das machen. Wir wollen die 4-Tage-Woche, weil die schon in ihren jungen Jahren mit einer Pandemie, also stell dir mal vor, Pubertät in einer Pandemie. Ja, herzlichen Glückwunsch, das will auch keiner.
Nee.
Insofern, viele Erkenntnisse, ich fand es total spannend und ich glaube, ist für jeden was dabei. Und
ihr müsst es ja nicht am Stück lesen und in den Pausen könnt ihr entspannt Chris Meyer lesen und dann.
Oder es direkt anwenden.
Und, genau. es direkt anwenden und überlegen, wie kann man perfekt killen, beziehungsweise das werdet ihr dann ja
lesen. Eine letzte Frage noch, also die hören sich super spannend an, verfilmt worden?
Weiß ich gar nicht, ich habe nichts gefunden auf Anhieb. Vielleicht unter einem anderen Namen und so, keine Ahnung, aber es wäre auf jeden Fall Stoff für gute Krimis.
Ja, also es hört sich auch nach einer Serie, also es wäre, ja, glaube ich, total, könntest du 1000 Spin-offs machen mit den unterschiedlichen Killerfreunden. Tut mir leid, Leute, dass ich mal wieder so monologisiert habe. Passiert mir öfters mal bei Sachbüchern.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine tolle Woche. Noch viele schöne Fußballspiele. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ronaldo, perfekt genug oder nicht?
Ja, er durfte mal weinen. Ich würde sagen, gut genug.
Gut genug. Also, Freunde, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann empfehlt den Podcast weiter. Und wenn euch die Bücher interessieren, tut uns auch noch einen Gefallen und bestellt sie einfach über die Shownotes und über unsere Affiliate-Links. Kostet nicht mehr und wir können uns eine Therapie leisten. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Tschüss. Scheiße, ich habe viel zu viel gelabert und du viel zu wenig.
Schuss vorm Buch.
Bin ich vor lauter noch nicht mal groß auf deine Bücher eingegangen.